Willkommen bei 2 mit Kontext, vom Plenum zum Pferdle, dem neuen Podcast der Kontextwochenzeitung. Einmal im Monat sprechen wir über das, was die Landespolitik in Baden-Württemberg bewegt und schauen dorthin, wo Politik wirklich gemacht wird, hinter die Kulissen. Heiß aktuell, oder Johanna?
Naja, es war eigentlich schon heißer, wenn du vom Wetter redest.
Naja, du weißt ja, nur vom Wetter reden wir in unserem Podcast nicht. Nee, ich rede schon von der Politik und von politischen Entscheidungen und was man so in den Biergärten hört, insbesondere in denen, wo man vielleicht das Bierglas als Brennglas sehen kann, was da so drunter liegt, ne, politisch. Was waren die heißen Themen jetzt? Reform der gesetzlichen Krankenkassen, dann die Kürzung des Unterhaltsvorschusses. Da schlucken doch einige ganz schön und denken sich, naja, also bei der Hitze sind die Arztpraxen voll, die Krankenhäuser voll, alles wird teurer. Beim Unterhaltsvorschuss denkt man an die Alleinerziehenden, die sowieso nicht so viel zur Verfügung haben. Und wenn wir da auf die Landespolitik schauen, insbesondere bei der Reform der gesetzlichen Krankenkassen, das ist ja nicht so auf Nächstenliebe gestoßen, ne? Kann man so sagen, oder?
Der grüne Sozialminister Oliver Hildenbrand hat sich mit deutlicher Kritik zu Wort gemeldet, hat ganz klar gesagt, was er davon hält. Dennoch, das ist ein Thema, das vielleicht ein bisschen speziell ist, aber sehr wichtig. Dennoch hat die Landesregierung den Vermittlungsausschuss im Bundesrat, also in der Länderkammer, dort wo die 16 Länder vertreten sind und Politik mitgestalten, nicht zugestimmt.
Und warum? Das ergibt ja eigentlich keinen Sinn, oder?
Tja, das ist auch kompliziert. Demokratie ist kompliziert. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie Koalitionen funktionieren und auch funktionieren müssen. Und grundsätzlich auch gerade die Grün-Schwarze bei uns im Besonderen.
Es ist warum ist das im Besonderen, würdest du sagen? Warum betonst
Weil
du das so?
Parteien, die keinem gemeinsamen Lager angehören, sich schwerer tun, Kompromisse zu finden.
Ja.
Früher einfachere Verhältnisse, auch nicht immer, aber einfachere Verhältnisse, Grüne und SPD oder umgekehrt, Gerhard Schröder, SPD und Grüne, CDU, CSU, FDP. In vielen politischen Punkten war man einer Meinung, konnte sich in der Länderkammer, im Bundesrat auch entsprechend verhalten. Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg hat sogar vor 5 Jahren explizit in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben, dass man sich eigentlich nicht enthalten will und dass eigentlich das Ziel ist, die Positionen auszudiskutieren. Der Grat zwischen Kompromissfindung, ausdiskutieren und Streit ist aber ein total schmaler. Und deshalb ist oft und lange Tradition, dass dann mit Enthaltung gestimmt wird. Im jetzt vorliegenden Fall, jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, hätte es auch gar nichts gebracht in Wirklichkeit, denn das Gesetz ist gar nicht zustimmungspflichtig. Also man hätte den Vermittlungsausschuss angerufen, hätte noch eine Runde gedreht. Es wäre die Reform aber trotzdem am Ende so durchgegangen, wie sie in deinem Biergarten und in der Eckkneipe total massiv und von vielen Leuten und völlig zu Recht kritisiert wird.
Hart kritisiert, ja. Und findest du nicht aber, dass man irgendwie damit trotzdem ein Zeichen gesetzt hätte?
Naja, das Zeichen wollte natürlich Oliver Hildenbrand, der neue grüne Sozialminister und Gesundheitsminister, schon setzen. Denn der hat mit seinen sehr offenen Worten und mit seiner Kritik, vor allem auch zur Finanzierung der Krankenhäuser, seine Position deutlich gemacht, dass die CDU dem jetzt auch offiziell und vor den Kulissen nicht zustimmen kann. Ich finde, das muss man ihr zugestehen. Die zuständige Gesundheitsministerin Nina Wagen kommt nicht nur aus der CDU, sondern sogar auch noch aus der baden-württembergischen CDU. Also das wäre schon auch, denk mal, wie heute Politik funktioniert, das wäre ein Riesenaufreger gewesen, wenn jetzt die baden-württembergische CDU sich an die Seite der Grünen und gegen die eigene Parteifreundin gestellt hätte, die auch noch Generalsekretärin von Manu Hagel war. Also das muss man verstehen, weil aber auch die CDU weiß, dass, wie du sagst, das Thema wirklich sehr viele Leute sehr aufregt und für Hitzewallungen sorgt, spielt es leider auch der AfD massiv in die Hände. Und deshalb wird hinter den Kulissen nochmal massiv verhandelt, ob es nicht zu Nachbesserungen kommen kann.
Ja, ich glaube, die Leute haben einfach auch bei der Hitze im Moment Angst. Ne? Sie haben irgendwie die Sorge, dass sie kein Krankenhaus mehr in der Nähe haben, insbesondere ältere Menschen, die Versorgung nicht mehr so stabil ist, die Arztpraxen überlaufen sind. Ja, also ich finde, das ist ja schon von politischen Entscheidungsträgern schon auch zu berücksichtigen.
Ja, es ist Politik so nah an den Leuten. Die Hitze hat auch klar gemacht, wobei ich ja ungern von Hitze und Hitzewelle rede, sondern in Wirklichkeit ist es ja Erderwärmung. Mhm. Nicht? Es ist menschengemachter Klimawandel, den wir erleben.
Ja.
Und diese Hitzewellenhoffnungen, also diese Diktion Hitzewelle, das ist ja so, eine Welle geht vorbei und dann ist wieder alles schön. Hier wird es nimmer schön auf heißen, zu betonierten Plätzen. Aber klar, das merken die Leute ganz massiv. Es ist so ein bisschen, erinnere dich, wie Corona. Das war auch sehr massiv ins persönliche Leben ragend. Und das ist jetzt mit der Hitze genauso. Ein Mieter kann nicht einfach hergehen und sagen, jetzt haue ich mir PV aufs Dach und dann schließe ich da eine Klimaanlage an und dann wird's nachhaltig kühler, sondern viele Leute haben sehr, sehr, sehr massiv gelitten. Und wenn ich die Langfristprognosen für den Sommer richtig verstehe, soll das Ganze, die Meteorologen sind ja zu Recht vorsichtig und ohnehin ja auch einer unglaublichen Verhetzung durch die AfD und andere ausgesetzt, weil sie halt die Wahrheit sagen zum Thema Klimawandel. Aber wenn ich die richtig verstehe, haben wir gute Chancen, dass uns das Ganze im August nochmal einholt.
Und Hitzeschutz ist aber Thema auf Landesebene?
Naja, Hitzeschutz ist klar. Es gibt Klimaanpassung, es gibt Klimagesetz. Baden-Württemberg fühlt sich als Vorreiter. Nicht ganz zu Unrecht, klimaneutral bis 2040. Also da reden wir jetzt von der großen Menschheitsaufgabe, wie Winfried Kretschmann immer gesagt hat, und dem Kampf gegen die Erderwärmung. Aber wir reden auch von Klimaanpassung. Es gibt Förderungen, es gibt Möglichkeiten. Es gibt übrigens auch eine späte Genugtuung, für die sich aber niemand was kaufen kann, schon gar nicht der Hauptbetroffene, der damalige Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen, weil viele Wärmepumpen sind als Klimaanlagen zu verwenden. Mhm. Also man könnte schon weiter sein. Das Land tut einiges. Das Land hat sich auch noch rechtzeitig vor Beginn der Ferien eine Diskussion zum Thema hitzefrei.
Ja, das war eine sehr
du
gute
hast
Überleitung.
Hitzefrei ans Bein gebunden.
Genau, ich habe uns heute hitzefrei ans Bein gebunden. Ja, das war eine gute Überleitung. Auch was viele Eltern im Moment umtreibt, das hitzefrei ihrer lieben Kleinen. Da gibt es ja auch Neuerungen, habe ich gelesen. Was also, kannst du uns dazu sagen?
Wir sind ja nach unserem Selbstverständnis auch dazu da, komplizierte Sachen vergleichsweise komplexitätsreduziert zu erklären. Das haben wir in der letzten Folge schon mit der Effizienz
versucht
und mit der Genehmigungsfiktion.
Das war nicht so einfach.
Jetzt haben wir gerade uns mit dem Vermittlungsausschuss befasst und hitzefrei ist halt auch nicht so einfach. Andreas Jung, der neue Kultusminister, der ja ein sehr profilierter Umweltpolitiker der CDU und Bundestagsfraktionsmitglied war und stellvertretender Bundesvorsitzender ist, hat einfach einen rausgehauen und angekündigt, ja, schon da wird es ein bisschen kompliziert.
Kannst du genau mal sagen, was
er
denn rausgehauen hat?
Genau, dass es mehr Verbindlichkeit geben soll für die Schulen. Seine Formulierung war, ich will mehr Verbindlichkeit reinkriegen. Das hat einerseits dann geheißen, die Schulen vor Ort sollen mehr Entscheidungsfreiheit auf einer gemeinsamen Basis kriegen. Dann kam aber, und das halte ich für einigermaßen absurd, ehrlich gesagt, das Thema Klassenzimmer ins Spiel. Also es soll jetzt nicht mehr gemessen werden im Schulhof, wenn es im Schulhof zu einer bestimmten Zeit 25 Grad hat. 25 Grad, Schulhof, möglicherweise im Schatten, kann die Schule hitzefrei diskutieren und ab der vierten Stunde auch geben. So, jetzt soll in den Klassenzimmern gemessen werden. Da kann ich nur
voll
sagen,
gut,
da,
dann kommt keiner mehr.
Da es wird aber den Schülern und Schülerinnen die Entscheidung wird nicht bei denen liegen. Nicht die einen Klassenzimmer, das kann jeder in seiner Wohnung im Zweifelsfall austesten, die einen Klassenzimmer liegen im Schatten nordseitig und sind dann vielleicht auch noch verschattet, die anderen liegen südseitig. Also wie macht die arme Schule das dann? Dann werden die Kinder irgendwie zusammengesteckt in ein Klassenzimmer. Also das muss nochmal in Ruhe diskutiert werden, aber jetzt sind ja auch bald Ferien.
Aber ich höre raus, dass du nicht so damit gehst. Also die Kritik ist schon
ich
deutlich.
Ich will auch nicht, dass Kinder bei 30 Grad schwitzen und
aber
nicht
die
mehr
Umsetzung
denken
können.
Aber die Umsetzung ist einfach komplizierter, als zu sagen, ich will da mehr Verbindlichkeit reinkriegen.
Und das in Zeiten von Bürokratie abbauen, ne?
Und es gibt aber eben die Möglichkeit zu sagen, jetzt durchforsten wir mal einfache Lösungen. Mich hat eine Lehrerin angerufen und die hat mir erzählt im Zusammenhang der Hitzefreidebatte, dass sie die Jalousien nicht runterlassen dürfen. Jalousien ist ein großer Unterschied, ist eine Jalousie innerhalb des Fensters, wird das Fenster heiß.
Klar.
Und die Jalousie auch. Ist die Jalousie außerhalb des Fensters, ist der Nutzen größer. Allerdings ist natürlich auch die Gefährdung durch Regen und so weiter größer. Also wenn ein Hagelschauer kommt, Gewitter, also die dürfen die Jalousien nicht runterlassen. Ich würde mal hingehen und würde jetzt die Schulämter aufrufen, nach solchen Kleinigkeiten, vermeintlichen Kleinigkeiten zu suchen und zu schauen, wo kann man vor Ort eigentlich Schulen ohne Geld, sondern, ja, wie soll ich jetzt sagen, sag ich mal, diesen etwas merkwürdigen, gesunden Menschenverstand, den wir doch alle haben
pragmatische
sollten,
Lösung.
Bemühen, mit einer pragmatischen Lösung so helfen, dass zuerst mal was funktioniert. Und selbstverständlich kann man auch im kühlen, keine Ahnung, Turnsaal oder im kühlen Hof mal lernen oder am kühlen Flur. Es gibt wunderbare Gemeinschaftsschulen, die sind es jetzt nun mal in Baden-Württemberg, muss man ehrlich sagen. Die Schüler, die machen die Klassenzimmertüren auf und die Schüler dürfen auch am Flur in kleinen Gruppen lernen. Häufig ist auf Fluren, weil die eingehaust sind, kühl. Also solche Lösungen, die könnte man sofort finden.
Das heißt, du appellierst daran, einfach mal ein bisschen den Kopf aufzumachen und sich darauf einzulassen, was gibt es denn für andere Sachen, als nur stur nach dem vorzugehen, was Vorschrift ist. Klar.
Ja, und vor allem auch, genau, nicht da. Und vor allem auch, bevor man eben sagt, so machen wir es, vielleicht da ein bisschen so eine Wolte zu drehen.
Ja.
Das Kultusministerium ist ja ein ungewöhnliches Haus.
Genau, also Bildung, dein Herzensthema. Ich höre im Moment von dir doch die ein oder andere Kritik und das.
Ja, ich habe schon gesagt, nicht?
Oder andere Wort, was.
Ich habe schon gesagt, Andreas Jung ist Umweltpolitiker, ist fachfremd. Er hat einen fachfremden Staatssekretär, Andreas Deuschle. Er hat jetzt auch noch einen fachfremden Amtschef geholt. Drei Männer, können wir mal an anderer Stelle diskutieren, dass da auch ganz schöne Boygroups unterwegs sind.
Ehrlich, die Boygroup einfach.
Ehrlich muss man sagen, auch im Staatsministerium sind jetzt die Frauen nicht unbedingt halbe an der Macht beteiligt, aber ein anderes Thema. Vor allem der Amtschef, der ist ja eine Schnittstelle.
Kannst du einmal den Namen sagen?
Den kann ich sagen, Manuel Geiger.
Jawohl.
Der kommt von den Unternehmern. Ich habe schon mit ihm telefoniert, ist ein unheimlich sympathischer Mensch. ist aber dafür zuständig, ein sehr großes Haus zu organisieren, ist die Schnittstelle zur Schulverwaltung und den Schulen, also dessen Aufgabe wäre es jetzt sozusagen mal geschwind oder eben nicht ganz so geschwind, aber bis zum Anfang des nächsten Schuljahres herauszufinden, was ging zum Thema Hitze pragmatisch. Was ging zum Thema Hitze pragmatisch und schnell?
Ich habe gehört, dass sein Vorgänger sehr guten, engen Kontakt gepflegt hat zu den Schulämtern.
Stimmt, der ist jetzt auch eine Geschichte, wie Politik halt laufen kann. Der ist jetzt Amtschef und zuständig für Wohnungsbau. Auch fachfremd. Also es ist da schon ganz schön auch hin und her geschoben worden in der neuen Landesregierung. Ich finde, das ist aber gerade in Bildung, du hast gesagt, Herzensthema nicht nur von mir, Herzensthema von unheimlich vielen Leuten. Wir haben über die Eckkneipe und den Biergarten geredet. Mhm. Also was sich in der Bildungspolitik tut, erfahren wirklich sehr viele, sehr schnell. Die Kinder, die Jugendlichen, die Eltern, die Großeltern, die Tanten und die Onkel und so weiter und so fort.
Das macht schnell die Runde.
Und die Bildungspolitik ist eine, wie schon mehrfach erwähnt, zentrale Kompetenz der Länder. Das heißt, man hat da auch wirklich die drei Männer und das ganze Haus und die Schulverwaltung und die Schulen haben dicke Bretter vor sich. Ganztagsgrundschulen, kostenfreies letztes Kita-Jahr, Übergang zur Grundschule, Aufstieg durch Bildung, hat Baden-Württemberg noch nie geschafft. Peinlich, 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 reiches Bundesland. Aber in keinem anderen Bundesland, das haben zahlreiche PISA-Studien leider ergeben, ist die Abhängigkeit des Schulerfolgs vom Elternhaus so groß wie im reichen Baden-Württemberg.
Und Bildung war ya aber von Cem Özdemir eigentlich das große Thema im Wahlkampf. Warum wurde denn das Haus denn dann schwarz?
Tja, es muss zum Schluss aufgehen. Eine Regierungsbildung ist, es ist Pointillismus oder wie ein Mosaik. Nicht, es muss am Schluss aufgehen, es muss ein Kräfteparallelogramm gezimmert werden, mit dem alle zufrieden sind. Die CDU besteht auf Augenhöhe, da kann man sagen, angesichts der direkt gewählten Landtagsabgeordneten. Du weißt, es gibt gleich viele Grüne und CDU-Landtagsabgeordneten, aber eben bei den Zweitstimmen, diese 27.000 und ein paar verquetschte Stimmen mehr. Also das ist ein Austarieren bis zum Schluss. Und jetzt muss Andreas Jung zeigen, dass es richtig und besser ist, dass dieser Anspruch auch des Ministerpräsidenten, zum Beispiel zum Thema Bildungsaufstieg, den er ja selber durchlebt hat,
wie meinst
dass
du das
der erfüllt wird.
Mit dem Bildungsaufstieg, den er selbst durchlebt hat?
Na, als Kind mit migrantischen Wurzeln hat er es dann
so,
zum Schluss
du?
Doch
ja, okay,
bis an die Fachhochschule geschafft, was ihm nicht an der Wiege gesungen war. Und jetzt muss man sich halt in Kompromissen aus Deutschen Kompromisse finden, diskutieren, wie man zusammenkommt. Die Chancen prinzipiell stehen nicht schlecht, weil sich Andreas Jung und Cem Özdemir ja auch aus dem Bundestag lang kennen. Und Andreas Jung, ein großer Ruf, das Wort ist heute schon mehrfach gefallen, ein großer Ruf voraus, halt pragmatisch daran zu gehen. Das Thema ist nur, ich komme nochmal darauf zurück, dass diese drei Männer sich da jetzt reinfuchsen müssen und sich irgendwie das Kultusministerium raufschaffen müssen.
Ja, dann sollten wir jetzt aber mal damit anfangen.
Es kommen ja Ferien. Summer School für Minister, Staatssekretäre und Amtschefs.
So, dann kommen wir mal zu unserer Rubrik unter uns, Johanna. Wir hatten es in der letzten Folge von der Party des Jahres, zumindest für die Politikerinnen und Politiker im Land, die Stallwächterparty in Berlin. Du warst auf der Party?
Stopp.
Wieso?
Ich muss gestehen, ich war nicht in Berlin, aber ich bin unschuldig. Aber es ist jetzt wirklich…
Wie, du warst gar nicht da?
Ich war gar nicht
Was
in Berlin.
Was ist passiert?
Es ist aber wirklich die Ausrede da nicht nur der Saison, sondern da, wie soll ich sagen, unseres Alltags, der Zug ist ausgefallen. Und es war dann so viel los, dass ich einfach darauf verzichtet habe. Es ist mir schwer gefallen. Das ich habe mir natürlich ja. erzählen lassen, was ja, die Themen so waren.
Und teile wirst, das mit uns.
Und du wirst dir sicher denken können, welcher Name immer wieder gefallen ist.
Soll ich so einen Trommelwirbel machen?
Ja, genau.
Boris Palmer.
Boris Palmer. Linda, sehr richtig. Tja, der hat einen Zusatzjob für die nächsten 2 Jahre in der Tasche. Und er soll jeden Stein umdrehen. Das hat ihm der Ministerpräsident aufgetragen. Nochmal zur vergangenen Folge. Wir haben über Effizienz geredet. Mhm. Also für alle, die dann nochmal reinhören wollen, da sieht man, was Palmer vor sich hat. Der Zuspruch aus der Wirtschaft ist groß. Der Ministerpräsident war bei einem IHK-Sommerfest und hat darüber auch berichtet. Und da gab es hörbar sehr viel Zustimmung. Die Grünen, vor allem die grüne Jugend, ist nach der Geschichte, die die Partei mit Boris Palmer und dem Austritt hat, weniger begeistert. Der Ministerpräsident hat aber schon klargemacht, dass ihn das, wie soll ich jetzt das diplomatisch ausdrücken, nur peripher interessiert. Mhm. Ich bin selber sehr gespannt. Ich kenne Boris Palmer lang. Der ist ein, wie Winfried Kretschmann immer gesagt hat, der intelligenteste Mensch, den er kennt. Er ist aber auch eruptiv, um es vorsichtig auszudrücken, und schwer lenkbar. Und ich war auf einer Veranstaltung mit beiden, mit Cem Özdemir und Boris Palmer in Tübingen. Und da hat Cem Özdemir seinem langjährigen Freund und Weggefährten rübergeschoben. Jetzt tu doch nicht in den sozialen Medien so viel rum in der Nacht, sondern schlaf lieber und denke nach.
Also weise, jetzt, weise Worte.
Absolut. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie es wird.
Und was denkst du über Boris Palmer in der Position?
Ja, hat
er Potenzial?
Sein Potenzial ist groß. Dieses neue Wort Disruption, das ja überall herumgereicht wird, der wird da wohin schauen und wird sehen, schon allein deshalb, weil er so ein guter Mathematiker ist. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, dass er in der Schlichtung zu Stuttgart 21 der Deutschen Bahn in einer Nacht einen Fahrplan ausgerechnet hat und beweisen konnte, dass dieser Bahnhof nicht funktioniert. Jedenfalls
echt?
So, wie damals die Bahn
es gedacht
hat. Das ist
mir auch neu gewesen, wirklich.
Und der damalige Verhandlungsführer der Bahn in der Schlichtung, Volker Käfer, hat ihm den Job angeboten, was nicht ernst gemeint war, was aber schon die Wertschätzung und auch die Überraschung zum Ausdruck brachte, dass ein Nicht-Bahner, der halt ein herausragender Mathematiker ist, in einer Nacht nachweisen kann, dass so nicht geht. Also zurück zum Rat. Zum neuen Amt. Er wird sich sicher viel anschauen. Er steht unter einem riesen Erwartungsdruck. Und wenn ich er werde, würde ich mit dem Thema, das uns in diesen Tagen alle beschäftigt, die wir landespolitisch unterwegs sind, nämlich mit dem Landesmedienzentrum, anfangen, da gibt es unglaubliche.
Kannst du uns kurz dann Hintergrundinformationen
geben? Der Landesrechnungshof hat eine Prüfung durchgeführt und Missstände, Sonderzahl zutage gefördert.
Sehr hohe
Taxirechnungen, also Sachen, wo man sich denkt, das kann es gar nicht
ja,
geben.
Ja, so Schlagwörter, Vetternwirtschaft, ja, was man da alles gelesen hat.
Es
ne?
ist aber mehr als das. Es ist in der Bildungsberatung eine Struktur entstanden mit zu vielen Instituten und zu vielen Angeboten, die zu große Tanker sind. Und es hat jetzt keinen Sinn, in meinen Augen das Landesmedienzentrum schnell aufzulösen und die Kompetenzen irgendwo hinzuschieben, zumal PraktikerInnen sagen, dass die vor allem die regionalen Landesmedienzentren, die es gibt, für die Schulen total wichtige Ansprechpartner waren, weil man da auch schnell eine Antwort gebraucht hat, wenn Not am Mann wäre. Viele sind auch verbandelt mit dem Support von Tablets in den Schulen. Also das ist eine sehr, sehr komplizierte Aufgabe, da muss aufgeräumt werden. Und um zum Palmer zurückzukommen, da muss aber auf einer breiten Analysebasis aufgeräumt werden und jetzt nicht im Sinn von, wir wollen das Thema weg haben, deshalb schieben wir das wohin. Und da könnte er gleich zu Beginn nicht mit einem Gesellen, sondern mit einem Meisterstück beginnen. Schauen wir mal.
Und wenn Boris Palmer da jetzt Maßnahmen für gut heißen würde, werden die irgendwie in einem Bericht zusammengefasst und entscheidet darüber dann wer?
Also der arbeitet dem Ministerpräsidenten direkt zu. Mhm. Er ist ja im Staatsministerium verankert. Und dann muss... Dazu hat sich die CDU aber auch bereit erklärt. Dann muss mit diesen Erkenntnissen eben ohne, das ist ja ein früherer Grüner und wer weiß, was der will, ohne diese Haltung umgegangen werden. Ich glaube aber,
wie ist so die Beziehung zwischen CDU-Politikerinnen und Politiker und Boris Palmer?
Ist das gut? Die ist durchaus auch in Ordnung. Der ist ja auch sehr offiziell sehr gelobt worden. Und dann wird man sehen, das wird auch eine Nagelprobe. Aber ich glaube auch, dass der öffentliche Druck sehr groß sein wird. Jetzt stellen wir uns mal vor, der würde wirklich sinnhafte Geschichten, gerade im Zuge dieses Instituts, wir war's, in der Bildungsberatung und in der Bildungsunterstützung heraustauchen, hätte übrigens auch den Nebeneffekt, dass in die Institute abgeordnete Lehrer wieder zurück an die Schulen könnten, wenn das schlanker würde. Also ich glaube nicht, dass man in der Öffentlichkeit dann eine Stimmung vorfinden wird, die heißt, naja, das kommt halt auch in irgendeine Schublade. Wir hatten ja zwei enormen Kontrollräte, schon der Begriff ist so sperrig, dass niemand was damit anfangen konnte. Die enormen Kontrollräte haben die Normen, blöder Name, die Normen kontrolliert, also Vorgaben und Gesetze, haben zum Teil wirklich spannende Erleichterungen herausgetaucht für Vereine, bei der Fasnet, fürs Handwerk. Es hat nur nie jemand richtig zur Kenntnis genommen, weil es kompliziert war und weil es ja in der Öffentlichkeit schon allein mit diesem Begriff Normenkontrollrat als viel zu sperrig wahrgenommen wurde. Jetzt ist da dieser Icon Boris Palmer und wenn der hustet, dann werden es ausreichend, und wenn es um Mitternacht ist,
auf den sozialen Medien kriegen wir es mit.
Viele Menschen mitkriegen.
Auf jeden Fall, das stimmt, da hast du recht. Es gibt aber noch eine weitere, nicht so prominente Personalie, die für ziemlich viel Unruhe sorgt, vor allem in der CDU und vor allem in der Rheinschiene.
Manuel Hagel hat eine verdiente Regierungspräsidentin Silvia Felder in die Wüste geschickt. Es gibt 4 Regierungspräsidenten innen im Land, Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg. Tübingen, die sind aufgeteilt zwischen CDU und Grünen. Die Grünen besetzen Stuttgart und Freiburg und die CDU Karlsruhe und Tübingen. Und Frau Felder saß im Landtag, ist Juristin, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Aber Manuel Hagel, muss man jetzt klipp und klar sagen, wir sind ja auch dazu da, Kontext zu geben und Klartext zu reden, hat den Job für einen Vertrauten gebraucht. Die ist in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Die geht jetzt erst mal natürlich bezahlt spazieren. Ist Rechtsanwältin, kann sich wieder eine Zulassung natürlich besorgen. Aber es war unter Gleichstellungsgesichtspunkt. Und auch wenn man sich denkt, wir leben im Jahr 2026, also einfach eine Frau in die Wüste zu schicken, eine verdiente,
aber
geht
also
gar nicht.
Aber hat die irgendwie einen groben Schnitzer sich geleistet oder ist irgendwie ihre Arbeit nicht gut nachgekommen, dass man das auch rechtfertigen könnte? Warum? Also warum man sie austauscht?
Naja, der gröbste Schnitzer ist vielleicht, dass sie nicht zur Boygroup gehört, wie sollte sie auch? Und dass sie Frau ist, das hat jetzt nicht gepasst und das ist schon bitter, nicht? Dass wir im Sommer 2026 da sitzen und über so einen Vorgang reden müssen. In Karlsruhe ist es besonders bitter, weil auch die Vizepräsidentin eine Präsidentin war, die ist gerade ganz geordnet in ihre Pension nach vielen, vielen Jahren. Aber das heißt, da werden jetzt zwei Frauen durch zwei Männer ersetzt, von wegen, wir machen halbe-halbe und in der Machtarithmetik sind die Geschlechter so zu verankern, wie sie in der Gesellschaft vorhanden sind, was sich ja auch die CDU theoretisch auf die Fahnen schreibt.
Und mit wem, du hast es vorhin gesagt, Alexander Föhr?
Ja, Alexander Föhr war im Bundestag, war Nachrücker im Bundestag. Der kann jetzt wahrscheinlich, ich habe den noch nicht kennengelernt, ich bin sehr gespannt, der kann jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel dafür, außer dass ich an Männer im dritten Jahrtausend den Anspruch hätte, habe, dass wenn so ein Ansinnen an sie herangetragen wird, dass auch mal Männer gibt, die sagen, nö, du, das mache ich nicht, das passt nicht in die Landschaft, das können wir nicht machen. Schau mal in unser Statut oder in unser Grundsatzprogramm, das wir uns gerade gegeben haben, nö, dafür stehe ich nicht zur Verfügung, es wäre doch schön.
Ich denke das im Kleinen oft auf Podien, wo ich durchzähle und denke, ah, hier sitzen nur Männer, hätte da nicht einer sagen können, nee, also ich hätte gerne ein ausgeglichenes Podium.
Aber so das ist es, ja, ganz ist oft klein. So, absolut, ja.
Und gibt's auch Good News? Loben wir heute? Wir hatten eigentlich mal gesagt, wir loben in unserer Folge mal.
Also, wir loben. Wir loben, wenn das, was ich jetzt nicht lobe, behoben wird.
Ist das auch in Ordnung.
Das schön komplex. Also, Good
News. Wir sind flexibel.
Good News sind kompliziert, weil ich muss das jetzt wirklich loswerden. Weil ich finde, dass es nicht geht. Im Landtag gibt es an Plenartagen lange Debatten, viele Tagesordnungspunkte und gerade unter den Grünen, gerade auch unter neuen Grünen, ist massiv eingerissen, sich an diesen Sitzungstagen, die öffentlich sind, da oben sitzen Schüler und Schülerinnen, da oben sitzen Besuchergruppen, sich mit dem eigenen Handy oder mit dem Laptop zu befassen. Da wird nicht zugehört.
Und das ist ein Unding eigentlich, ne?
Das geht gar nicht, wenn ich mir vorstelle, was sich die Schüler und Schülerinnen da denken, wenn die da hinunterschauen. Und ich sehe es ganz genau, ich habe es auch mit Fotos. Gute Reise, jeder kann kommen, wenn er sich jetzt auf den nicht vorhandenen Schlips getreten fühlt. Ich habe es auch mit Fotos dokumentiert. Es geht nicht. Ich sitze auf der Pressetribüne, ich schaue da hinunter. Und es ist so, dass mir ganz unverständlich ist, wieso das nicht interessant sein soll, was da läuft. Wieso ist da jetzt spannender, SMS, E-Mails zu beantworten, WhatsApp oder was auch immer zu tun, anstatt zumal, wenn man sich gerade erst in den Landtag hat wählen lassen, anstatt dazu zu hören, was da vorne am Rednerpult gesagt wird. Und man muss es leider sagen, oder für die CDU auch Gott sei Dank, die CDU ist disziplinierter, man kann niemandem in den Kopf schauen, wie sehr konzentriert die jetzt zuhören, weiß ich nicht. Aber dieses offensichtliche, dokumentierte Desinteresse durch Handy oder Tablet oder Laptop-Nutzung findet nicht statt. Das ist einfach abzustellen. Die Good News, es wäre zu schön, wenn es abgestellt würde und der parlamentarische Geschäftsführer oder auch Andreas Schwarz, der grünen Fraktionschef, auf den Tisch haut und sagt, Kinder, so nicht. Da sehen von allem anderen mal abgesehen, auch von den anderen Abgeordneten, SPD-Abgeordnete erzählen mir mal, sie haben das Gefühl, man redet in einen Nebel, weil sie gar niemand von der großen neben ihnen sitzenden grünen Fraktion richtig ansieht. Aber das kann man total einfach abstellen, ist mit zwei Sätzen, ich lasse mich auch gerne in die grünen Fraktion einladen, ich würde sie auch formulieren, ist mit zwei Sätzen abzustellen und dann haben wir Good News.
Aber du hast mir mal erzählt, dass es eine große Fraktion in der Opposition gibt, die sehr genau zuhört.
Tja, die AfD.
Na klar.
Und das ist, auch da kann ich natürlich nicht in die Köpfe gucken, beziehungsweise auch da muss ich annehmen, aus dem vielen Erlebten seit 2016, dass ja viele Argumente die Köpfe nicht erreichen, weil sonst würden die ja anders argumentieren und anders antworten. Die leben, viele von denen leben in einer Parallelwelt, die mit uns auch nichts zu tun hat. Ich sage nur Hitze. Mhm. Den Klimawandel anerkennen sie vielleicht gerade noch. Er ist aber nicht menschengemacht, sondern irgendwie so wie es halt mal eine Eiszeit gegeben hat und dann wieder keine, so wird es halt jetzt irgendwie hier heiß oder ist heiß geworden. Aber der Anschein, der erweckt wird, ich sage nochmal Besuchergruppen, da sind viele Leute an Plenartagen da, der ist hier sitzt eine Gruppe von Menschen, vor allem Männern, und hört zu und befasst sich mit dem, was da läuft. Und bei den Grünen ist, tippen aufs Tablet.
Aber es ist doch auch so, dass Zuhören alleine schon deshalb sinnvoll ist, weil man dann mitbekommt, worum es geht. So ein bisschen wie in der Schule, ne?
Es ist eigentlich wie eine Volkshochschule. Ich bin urgern an Plenartagen im Landtag, weil mit geradezu bittender Gebärde die Mutter Erde, der die Themenvielfalt des Landes Baden-Württemberg hinhält, von, du hast es gesagt, Krankenhäuser, gesetzliche Krankenversicherungsreform, Landesmedienzentrum, alles, was wir uns vorstellen können, Verbrenner aus, Kulturkampf für oder gegen das Auto, Bildungspolitik, Polizei, wir haben so, so viele Themen. Und es ist mir kaum verständlich, wieso die Leidenschaft nicht vorhanden ist, dem zuzuhören. Und wenn sie nicht vorhanden ist, finde ich, bei Landtagsabgeordneten, dann muss sie wachsen und zwar schnell.
Ja, oder ist nicht der richtige Job.
So ist es.
So, und jetzt, Johanna, gib uns mal noch einen Ausblick. Was passiert noch bis zur Sommerpause? Die steht ja jetzt echt direkt vor der Tür, ne?
Es wird noch das Effizienzgesetz, schon wieder dieses schöne Wort, das Effizienzgesetz im Kabinett beschlossen. Das heißt, es liegt dann im Entwurf der Rahmen dafür vor, das Versprechen des Ministerpräsidenten und des stellvertretenden Ministerpräsidenten umzusetzen, dass das Prinzip umgedreht wird, Berichtspflichten werden abgeschafft. Und die Häuser behalten wollen, kommen, kann man sagen, auf eine Weißlist, Whitelist oder auf eine Notwendigkeitsliste. Und die müssen dann erklärt werden, warum wir die weiter brauchen. Warum.
Und vor wem wird das erklärt?
Ja, dann oder? In der Landesregierung. Nicht die einzelnen Häuser müssen dann sagen, also das braucht man auf jeden Fall. In diesem Gesetzentwurf wird auch drinstehen, dass natürlich zur Gefahrenabwehr wird es keine Abschaffung von Berichtspflichten geben, ist ja logo. Und dass es auch selbstverständlich eine Einzelfallbegründung geben wird für Berichtspflichten. Ich bin sehr gespannt, wie das umgesetzt wird, wenn es dann zum Schwur kommt. Das wird dann schon auch zeigen, schon schon der Entwurf im Kabinett wird zeigen, wie belastbar das ist. Dann geht er ins parlamentarische Verfahren. Und wird dann ja im Herbst verabschiedet. Dann steht Mitte August die traditionelle 100-Tage-Bilanz an. Dann werden Grüne und CDU 100 Tage in der Regierung sein. Die werden so ein erstes Resümee ziehen. Was haben wir eigentlich bis jetzt geschafft? Mhm. Also zum Beispiel natürlich große Ikone. Effizienzgesetz, aber gerade auch in der Bildungspolitik, wie geht's? Es wird hinter den Kulissen schon massiv über das Geld geredet. Mhm. Es tagt die Haushaltskommission. Also es geht schon richtig los und ich glaube auch, dass für viele die Ferien, da haben wir schon bei Pfingstferien drüber geredet, natürlich ist total notwendig, ein paar Tage den Kopf frei zu kriegen, aber es werden viele Minister, viele Politiker im Land rumreisen.
Die haben noch diese Sommertouren jetzt, ne?
Sommertouren
oder?
Machen, sie werden in ihrem Wahlkreis sein. Und um auf noch was ganz Aktuelles zu sprechen zu kommen, was nicht in der Landespolitik spielt, aber du siehst, wie schnell es gehen kann, wenn Abgeordnete in ihren Wahlkreisen sind, an dem Rücktritt von Jens Spahn. Mhm. Es sind keine Sitzungswochen mehr in Berlin, die sind alle vor Ort und daheim. Ja. Da kriegen die so volle Kanne das Feedback und dann geht es ganz schnell. Also diese Rückkopplung ist unheimlich wichtig und kann ja auch was sehr, sehr Positives sein. Also ich würde es gern so drehen, dass man dann eben kommt, um zu deinem Ausgangspunkt zu kommen, und sagt, wir reden nicht nur über Hitze, sondern wir reden eben über das auch, was sich in der Eckkneipe und im Biergarten tut, was wir von den Leuten hören. Und in der Tat, so geht's mit der Reform der gesetzlichen Krankenkassen nicht. So geht's mit anderen Punkten nicht, die die Leute massiv treffen. Einfach auch, so traurig das ist, weil diese Geschichten undifferenziert und populistisch erzählt immer bei der AfD einzahlen. Jetzt aber zum positiven Ausblick.
Zum positiven Ausblick, ja. Hast du da noch einen positiven Ausblick?
Ja, ich bin sehr hoffnungsfroh, dass sich das schüttelt und rüttelt. Ich bin auch hoffnungsfroh, dass...
Schüttelt und rüttelt, das sagst du immer, Johanna.
Naja, gut. So schwer ist es ja auch wieder nicht. Es werden die neuen Abgeordneten werden ihre Rolle finden. Viele von denen werden ihre Rolle finden.
Und vielleicht weniger aufs Handy schauen.
Und wir haben eine sehr, sehr satte, große Mehrheit, die ungewöhnlich ist in Zeiten wie diesen, dass eine Regierung, die 15 Jahre, nein, Blödsinn, zuerst war grün-rot, also die 10 Jahre grün-schwarz im Amt ist, mit so einer Mehrheit bestätigt wird von Wähler und Wählerinnen, ist, man kann gar nicht sagen, ist ein großes Geschenk, sondern das ist einfach ein demokratischer Entwurf, der ungewöhnlich ist in dieser Zeit und den die zu nutzen, wissen werden, hoffentlich.
Hoffentlich. Schaffen Sie die Stimmung im Land gut aufzufangen.
Ich wünsche dir einen schönen Sommer.
Ja, vielen Dank. Ich dir auch. Wir sehen uns ja in 4 Wochen, glaube ich, wieder.
So ist hoffentlich.
Außer du hast was anderes von einer anderen Verabredung.
Ich freue mich sehr aufs Wiedersehen und sage zum Schluss.
Wir sind am Ende unserer dritten Folge. Einen Moment noch, Johanna. 2 mit Kontext. Vom Plenum zum Pferdle. Ich bedanke mich. Ganz offiziell bei dir, liebe Johanna. Heute hast du ordentlich auf den Tisch gehauen.
So soll's sein.
Ging ganz schön ab. Super. Vielen Dank dafür. Liebe Hörerinnen und Hörer, lesen Sie schön fleißig die Kontext-Wochenzeitung. Immer mittwochs online und samstags in der Taz. Abonniert unseren Podcast. Und jetzt darfst du dein Schlusswort sagen, Johanna.
Perfekt.
Vielen Dank.
Ich freue mich auf dich.